Hier ist Manuel von Seal & Adder und du hörst Krachfink. Wir sprechen über mein neues Album. Bis gleich.
Ich freue mich total, dass du den Kneipenhintergrund hast. Ich habe jetzt schon ein paar Interviews gesehen, dachte, hoffentlich macht er das bei mir auch.
Ja, ich finde es irgendwie charmanter als meine unaufgeräumte Wohnung. Drum. Ja.
Wärst du denn so ein Typ, der eine Kneipe haben könnte?
Ja, war ich sogar, aber jetzt nicht mehr.
Du hattest mal eine Kneipe?
Mhm. Also halt nicht so offiziell und deshalb.
Ah, okay.
Das ist halt ein bisschen spooky irgendwann. So,
ja. Deshalb reden wir jetzt lieber nicht so ausführlich darüber. Okay.
Cool.
Wir reden über dein geiles Album, das mich echt total geflasht hat. Vielen Dank erstmal für dieses tolle Album.
Sehr gerne.
Das ging ja bei dir trotzdem, also eigentlich, wenn man jetzt schaut, Seal & Adder gibt es jetzt seit 2014, ist ja eigentlich jetzt schon eine lange Zeit, aber es ging bei dir wahnsinnig schnell, dass du auch die richtig geilen Support-Touren gespielt hast. Hast du das überhaupt schon alles richtig sacken lassen oder kommt es dir manchmal selbst noch so wow vor?
Ja, ich bin immer noch baff. Ich glaube, wenn ich das mir so richtig Revue passieren lasse, dann wäre ich halt immer noch buffer. Aber ich glaube, also alles, was jetzt noch passiert, ist immer noch total crazy.
Bist du da relativ entspannt, wenn du Backstage stehst, irgendwie mit dir jetzt bald Meshuggah oder Opeth oder so?
Ich versuche es zu sein, aber ich glaube, würde ich mich betrachten, sehe ich nicht so entspannt aus.
Ja, das ist auch gar nicht so einfach. Du bist aufgewachsen in einem Eck in der Schweiz, das an Deutschland und Frankreich gegrenzt hat. Glaubst du, dass das auch damit was zu tun hat, dass du so vielfältig musizierst, weil du einfach schon immer mit unterschiedlichen Kulturen auch musikalisch konfrontiert wurdest?
Ich weiß nicht. Also wir sind zwar an dem Dreiländereck, aber die Schweiz ist immer noch die Schweiz, was Abgrenzung heißt, angeht. Und vielleicht, das könnte sein, aber ich glaube, der Grenzenscham ist gar nicht so fassbar, wie man annehmen könnte.
Ja. Aber hattest du von Anfang an schon so einen vielfältigen Musikgeschmack, den du ja definitiv hast?
Ich glaube schon, ja, weil ich mochte einfach Musik, die ich mag. Und meine Eltern haben sehr, sehr eklektische Musik gehört. Und deshalb waren Grenzen irgendwie nicht so stark gesetzt für mich.
Das erste Instrument, das du dann gespielt hast, war aber Saxophon, wenn ich richtig informiert bin. Ja,
ja.
Wie war das so für dich? Ein cooles Instrument nachrückblickend oder eher so
Eher so Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass ich dazu gedrängt wurde, das zu spielen und nicht aus meinen eigenen Stücken oder freien Stücken gemacht habe. Und deshalb war ich halt frustriert, weil es ist halt ein sehr klobiges Instrument. Man kann nur einen Ton aufs Mal spielen und es ist nicht subtil. Ich glaube, wenn man so sachte Saxophon spielen möchte, kann man das nicht, weil es ist halt so eine Tröte.
Ja, irgendwie schon, ne? Mhm. Also es ist nicht so, dass du jetzt irgendwie zu Hause nochmal das Saxophon rausholst und ein bisschen für dich spielst. Das hat, spielt gar keine Rolle.
Nee, wir müssen es ja auch mieten. Also so ein Saxophon kostet ja ein gutes Stück Geld. Ich habe jetzt nicht so ein Saxophon rumliegen, wo ich irgendwie samstagnachts aus dem Fenster mache.
So. Aber immer noch definitiv besser als das, was die meisten durchlaufen müssen, nämlich diese furchtbare Blockflötenschule oder diese Triangel. Man kann so... Yeah. Versucht irgendwas zu tun, das irgendwie cool nach Musik aussieht. Gitarre spielst du noch? War das dann dein zweites Instrument und dann auch vielleicht dein erstes selbst gewähltes Instrument?
Genau so war es, ja. Mit 14 eben ging ich auf Konzerte und sah halt dieses Instrument und dachte, hey, das könnte ich ja auch machen. Dann habe ich irgendwie gequengelt bei den Eltern und ich dachte, es wäre halt so ein Rebellionsding. So, ich spiele eine Gitarre gegen meine Eltern und gegen das System. Aber sie waren halt so super unterstützend. Und das hat mir so einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich wollte doch Anti sein. Ja.
Was hast du so gespielt am Anfang? So die typischen Sachen, Nirvana und so?
Iron Maiden und sowas. Also als das eher das Protzige. Es geht halt um den Frust und schau, was ich kann. So, das war der
Antrieb. Ja, das ist witzig. Leute, die selbst noch nie eine Gitarre in der Hand haben, denken jetzt vielleicht, hä, wieso Iron Maiden, ist doch schwierig. Aber gerade die Rhythmussachen von Iron Maiden sind ja total gut, um anzufangen. Erstmal so... Ja, Run to the Hills zum Beispiel ist jetzt nicht gerade, kann man glaube ich in einer Stunde lernen, wenn man sich ein bisschen anstrengt.
Tatsächlich.
Für die aktuelle Self-Titled-Platte hast du bis auf die Drums, die hat, glaube ich, wieder der Marco eingespielt, hast du aber alles selbst gemacht. Warum spielst du nicht die Drums?
Ich kann das körperlich nicht. Ich kann nicht so multitasken. Ich glaube, mein Körper ist einfach ein bisschen zu dumm, um mit einer Hand sowas zu machen, mit der anderen noch was anderes. Und dann kommen die Füße noch ins Spiel. Das ist wie Helikopter fliegen. Ich traue mir das nicht zu, weil ich weiß, dass ich es nicht kann.
Ah, okay. Ich dachte, du könntest es, aber weil ich dachte mit körperlich vielleicht so im Sinne von nicht stark genug, weil es ist ja sehr, sehr, man muss ja starke Beine und Arme haben.
Das käme dann bestimmt noch dazu, aber es hört schon vorhin auf mit der Inkompetenz, ja.
Aber da auch, wenn er jetzt nicht dabei ist, Riesenkompliment an ihn, weil das Drumming auf dem Album ist, boah, super heftig gut. Ja, so Marco, was von gut.
Marco ist ein
richtig
Biest.
Toll. Vielleicht können wir da auch mal kurz drüber sprechen. Ich finde, wenn man über Seal & Ador spricht, dann spricht man natürlich vorrangig von dir. Ich habe dich jetzt aber auch schon live gesehen. Und da habe ich das Gefühl, dass das definitiv keine Backup-Band ist. Also ihr habt sehr vertraut miteinander gewirkt. Und vielleicht kannst du mal dazu ein bisschen was erzählen. Wer ist denn dabei und wie hast du dir diese Leute gesucht? Oder vielleicht haben die auch dich gefunden?
Also es war ganz einfach. Ich war überfordert mit der ersten Konzertanfrage und dann habe ich einfach meine Freunde gefragt, ja, habt ihr Zeit für so vier Gigs und dann irgendwie noch ein Festival und so. Und eben, daraus wurden irgendwie jetzt 300 oder mehr. Und also dabei ist Tiziano Volante, seines Zeichens Gitarrist. Er ist halt ein brillanter Typ, der einfach, das Lustige ist, wenn ich ihm einen Song schicke und wir an die Probe gehen, ich habe kein Wort mit ihm gesprochen, aber wir wissen ganz genau, wer was spielt. Also der hat das sich schon so irgendwie aufgeteilt, weil wir uns halt so gut kennen. Ein absolutes Monstrum an der Klampfe. Dann eben Marco von Alm, der unglaublich gut ist im Schlagzeug, wie bereits besprochen. Mhm. Dennis und Marc, die beide singen. Dennis ist eigentlich aus der Theaterecke und Marc mehr aus dem Stoner Rock. Und mit Marc haben wir auch das Studio gebaut, in dem wir alles aufnehmen. Mhm. Und dann gibt es noch Faela Mia Mustache, die zurzeit nicht mit uns spielt, weil sie gesundheitliche Probleme hat. Mhm. Und jetzt ist Lukas Kurmann dabei.
Mhm. Ich fand es echt beeindruckend, als ich euch gesehen habe, das war auf dem Taubertal, habt ihr richtig wie so eine geschlossene Gemeinschaft gewirkt. Also ihr wart nicht wirklich so im Abstand zum Publikum, aber habt sofort gemerkt, okay, das ist jetzt ein Ding zwischen denen. Das hatte ich gar nicht so erwartet. Das fand ich total gut. Ich denke, wenn ihr so viel unterwegs seid, ist es natürlich auch nicht unwesentlich, wie ihr menschlich miteinander klarkommt.
Genau, und ich glaube, das war auch so ein Riesenglück von mir, dass ich meine Freunde dazu geholt habe und nicht irgendwelche Profimusiker. Weil man sitzt halt schon monatelang aufeinander und wenn man dann nicht miteinander reden kann oder will, ist es ein bisschen ungünstig.
Und die beiden Kollegen, wo du jetzt gesagt hast, der eine kommt aus der Theaterecke und der andere aus der Stoner-Ecke, mit denen teilst du dir ja quasi live den Gesang. Aber auf der Platte singst du das dann immer, ne?
Genau, ja,
ist es. Das ist aber auch was sehr... Ja, ich sag mal, sehr Intimes, was du dann da mit denen rausgibst.
Ja.
Im Prinzip ist ja das Wesentliche eigentlich von dem Song.
Ja, es ist alles eigentlich Vertrauenssache. Auch das Gitarrenspiel und so. Und eben, mit denen geht es. Es fällt mir schwer vorzustellen, wie es mit anderen wäre.
Kann man eigentlich sagen, das ist mir irgendwie nicht so ganz klar. Ich würde sagen, es gibt mindestens drei unterschiedliche Gesangsarten, die du bei Seal & Ador einbringst oder die du regelmäßig einbringst. Sind es alles festgelegte Charaktere oder schaust du immer, was braucht der Song?
Es geht immer vom Song aus. Ich hätte, also Charaktere jetzt wirklich überschätzt. Ich glaube, alles dient dem Song eigentlich und liegt dem unter. Und wenn es da ein bisschen aggressiver zugeht oder intimer, dann passe ich mich an. Ich habe jetzt nicht irgendwie festgelegt, okay, der Tom muss wieder irgendwie kommen oder so. Mhm. Sondern ja, ich mache einfach, was sich richtig anfühlt.
Also es ist nicht so, dass du drei verschiedene Rollen einnimmst und quasi so eine Art, Theaterstück ist jetzt falsch, aber so alter Ego hast, sondern du schaust wirklich, was passt in den Song jetzt gerade rein und wo ist jetzt ein harsches Singen angesagt und wo nicht.
Vielleicht kommt das als Konsequenz so raus, aber es ist nicht ein bedachter Aufwand zu wirken.
Gibt es denn eine Gesangsart, die dir vielleicht ein bisschen leichter oder schwerer fällt oder ein bisschen mehr Überwindung kostet?
Nein. Eben weil ich alles alleine aufnehme, bin, auch wenn irgendwas ulkig ist oder vielleicht auch peinlich aussehen mag, ich mache das dann einfach. Und erst wenn ich dann auf der Bühne stehe, denke ich, das könnte jetzt interessant aussehen. So.
Kriegst du viel mit, wenn du auf der Bühne stehst oder bist du im Tunnel?
Überhaupt nicht. Ich schaue auch nie zum Publikum, weil ich eigentlich nervös bin, aber mittlerweile ist es wie so ein dramaturgisches Ding, weil es ist, wir sind wie eine Anti-Hardcore-Band. Bei Hardcore ist es so, wir sind nah am Publikum, wir machen es zusammen, das wird jetzt ein Zusammenspiel, und bei uns ist es fast so Frontalunterrichtmäßig. Und das hat irgendwie zur Konsequenz, dass die Leute dann, auch wenn wir dann auch nur ein bisschen aufs Publikum eingehen, dass es dann viel, viel mehr wert ist, so, und viel mehr bedeutet. Und das war jetzt am Anfang nicht Absicht, aber damit spielen wir jetzt. Hat angefangen, weil ich super nervös bin und immer auf das Exit-Schild, auf das Notausgangssymbol gestiert habe. Aber jetzt sind wir hier. Ja.
Gibt es denn so generell irgendeine Band oder ein Act oder was auch immer, wo du sagst, diese Live-Inszenierung finde ich grandios?
Ich glaube, es hat komplett eine andere Ecke, aber was Björk macht mit der Überinszenierung von allem, ist sehr, sehr cool. Und auch Arca und so Leute. Aber ich hätte jetzt nicht irgendwie eine Bewegung oder eine Bühnenrhetorik von jemandem kopiert oder so. Ich glaube, ich bin dazu zu faul.
Kannst du irgendwie sagen, oder gibt es für dich überhaupt eine Musik, wo du sagst jetzt so, es ist jetzt mal grundsätzlich gar nicht gut? Oder bist du wirklich in jede Richtung offen?
Ich hasse Salsa, aber weil mein Vater Salsa-Musiker ist und er das immer im Haus gespielt hat. Und,
Das ist jetzt sehr interessant, auch in Verbindung mit deiner, was du vorhin gesagt hast, zum Schlagzeugspielen. Koordinationsschwierigkeiten und Salsa. Das heißt, dein Vater hat wahrscheinlich sehr gute Koordination.
Definitiv, ja. Okay. Aber es ist nur so, dass eben es gibt keinen subtilen Salsa, sondern auch wenn er leise abgespielt wird, ist es immer noch das und irgendwie so Party.
So was Himmelliges.
Ja, komplett.
Was ich habe ich auch vor kurzem in einem Interview gehört und ich fand es total interessant, weil eben das zu diesem bisschen Schüchternen eigentlich so gar nicht passt. Ihr habt angeboten, dass man sich als Fan von euch ein Branding machen kann. Mhm. Das fand ich ziemlich crazy. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen?
Naja, also ich habe immer so eine Antipathie zur Selbstinszenierung und zum Überschätzen von Künstlern. Und als wie Joke, also oder als Kunstwerk oder was auch immer, habe ich gedacht, das wäre interessant. Also wenn du dir jemanden zuschreiben möchtest, kannst du es auch komplett machen. Und eben, weil wir mit der Sklaverei-Thematik arbeiten, wo Leute auch gebrandet wurden, habe ich gedacht, dann lass dich doch branden. Ich habe nicht erwartet, dass Leute drauf eingehen. Und nach 8 Leuten habe ich gesagt, okay, jetzt ist, glaube ich, genug geschehen. So. Dann haben wir das auf.
Gibt es eine Band, für die du dich branden lassen würdest?
Keine auf der Welt, nein. Niemals. Darum geht's so, ja.
Ja, eben. Was ist denn so das Verrückteste, was du gemacht hast, so als Fan?
Ich neige dazu, die Menschen als Menschen anzusehen. Ich glaube, viel hören wäre das Maximalding. Ich würde jetzt nie jemanden stalken oder so. Aber auf einem, es war irgend so ein Preisverleihungsding in London, und da war Devin Townsend. Mhm. Und ich wollte mit ihm sprechen, aber ich war da zu nervös und ich habe da nur von mir hingestammert und das hat nicht geklappt.
Warst du nicht auch mal mit dem schon auf Tour?
Nee, noch nie.
Nee. Okay, aber würdest du wahrscheinlich gerne, obwohl vielleicht auch nicht.
Ich glaube schon. Ich muss einfach weniger nervös werden und dann mit ihm reden können irgendwann.
Ja, kann sich aber auch immer ändern. Es gibt eine lustige Geschichte von Billy Nomates, die Sleaford Mods wollte sie sich ein Autogramm holen, hat sich nicht reingetraut in den Laden. Mhm. Und 3 Jahre später hat sie ein Feature mit denen gemacht. Also ja. Von daher, das kann sich ganz schnell ändern. Gehen wir mal weiter zu Will Putney, mit dem du die Platte zusammen produziert hast. Wie kam es dazu, dass du dich mit dem super Deathcore, kann man schon so sagen, das sind ja Deathcore und Hardcore sind ja die meisten Sachen, die er macht. Wie bist du auf den gekommen? Ich hätte den jetzt gar nicht so dem Sound zugeordnet.
Ja, wir haben das vorherige Album mit Kurt Ballou gemacht, der aus eigentlich fast einer ähnlichen Ecke, aber nicht ganz so extremen Ecke kommt. Und ich war da mit Tiziano ich habe da für eine Theaterproduktion irgendwas gemacht und wir haben nur irgendwie gewährleistet, was wäre cool, mit wem würden wir gerne arbeiten? Und er sagte, ja, Will Putney. Haben wir End gehört, Fit for an Autopsy. Und ich glaube, eben weil er nicht aus der Ecke kommt, gibt er sich Mühe oder ist es für ein bisschen interessanter, unsere Musik zu mischen. Und dann kommt er mit frischen Ohren daher und haben ihn einfach angeschrieben. Es war furchtbar unromantisch. Es war eine E-Mail. Ja, Und dann hat er gesagt, ja. Und jetzt sind wir hier.
Also ich habe ihn mal interviewt, das war zu dem vorvorletzten Album, und habe ihn als extrem fokussierten und wirklich sehr, sehr genauen Produzenten wahrgenommen und Musiker. Mhm. Wie war das mit ihm zu arbeiten dann letztendlich? Also konntest du davon was lernen oder konnte er von dir was lernen? Oder habt ihr wirklich einfach nur abgegriffen, was man so vom anderen gut nehmen kann?
Doch, wir hatten, also als wir das Schlagzeug aufgenommen haben, haben wir ihn so als Skype-Menschen auf dem iPad gehabt und hat so alle Mikrofone angeguckt. Und wir haben ihn dann durchgeführt und da dachte ich, hier muss irgendwas stehen und da vielleicht das Mikrofon in diese Richtung mit solcher Kapsel und so. Das war enorm cool, weil das ist wirklich ein Meister seines Faches. Und wenn man da ein bisschen Know-how abkupfern kann, das ist schon ziemlich gnädig. War cool.
Mhm. Weil gerade über die Gitarren, wie er sie bei sich abmischt, wird ja immer sehr viel gemeckert. Ich finde es eigentlich ziemlich cool. War es unter anderem auch, also bist du mit ihm vielleicht auch mit der Vorstellung hingegangen, mach uns mal so einen richtigen Deathcore-mäßigen Sound, der richtig auf die 12 haut? Weil Black Metal wird ja eigentlich nochmal anders produziert.
Ja, aber ich glaube, ich finde es immer toll, mit Leuten zu arbeiten, die aus einem anderen Feld kommen. Weil ich bin ja auch so ein bisschen ein Fremdkörper in der Hinsicht. Den Sound, den es bereits gibt, den gibt es bereits. Und lass mal doch etwas Neues, Komisches, wenn auch nur Kurioses machen, finde ich es wertvoller, als etwas anderes zu emulieren. Und mit ihm hatten wir Riesenglück. So.
Das, was du jetzt gesagt hast, was anderes machen, was Komisches machen, ist, glaube ich, schon schwer genug. Und das dann auch noch im Metal zu machen, der ja leicht kippen kann, finde ich, ist ja eigentlich noch mal schwieriger. Also, dass du dir die schwierigste Aufgabe gestellt, selbst, die man sich eigentlich stellen kann. Ne? Wie hörst du denn selbst Musik? Ballerst du die auf dem Kopfhörer und legst Wert auf Details oder ist es dir vielleicht für deinen privaten Genuss jetzt selbst gar nicht so wichtig?
Ich bin halt als Kind der MP3 aufgewachsen und habe immer Musik in schlechtester Qualität genossen und habe dadurch auch jetzt nicht große Allüren oder Bedingungen. Ja, ich habe die einfach auf meinen nicht so guten Kopfhörern und ich gehe auf lange Spaziergänge und dann höre ich Musik. Egal was, ja.
Aber was kannst du so irgendwie, ich weiß, das ist eine total schwierige Frage, kannst du irgendwie in Worte fassen, was bei dir passieren muss, dass du eine Musik für gut hältst oder dass sie bei dir was auslöst?
Ich glaube, auslösen ist so ein Schlüsselwort. Ich glaube, wenn ich etwas empfinde dazu, sei es irgendwie, auch wenn ich nur amüsiert bin oder neugierig oder irgendwie auch irgendwie bewegt, dann ist es legitime Musik. Ich glaube nicht, dass ich jetzt Musik in gut oder schlecht werten würde, sondern was löst es in mir aus? Und dann hat es ja noch die sekundäre Funktion von, ich habe dieses Lied vor 10 Jahren gehört und ich fühle mich jetzt da zurückgesetzt. Also das Zeitmaschinen-Ding. Es kann auch sein, dass es ein Lied ist, das ich gar nicht genossen habe, aber es erinnert mich an eine süße Zeit. Mhm. Dann habe ich trotzdem noch Freude daran, das Stück zu hören.
Bist du auch so jemand, der sich durch Musik kämpft? Also es gibt ja, ich habe jetzt in der Review, die ich über deine Band geschrieben habe, habe ich Liturgy genommen und Imperial Triumphant. Das sind beides Bands, die sind ja auf den ersten Blick nicht schön. Also man muss sich die ein bisschen erarbeiten. Bist du da auch bereit, Zeit reinzustecken und Dinge verstehen zu wollen oder sollte es schon gleich knallen?
Nee, ich mag auch sperrige Musik, aber ich muss dafür irgendwie auch die richtige Laune haben. Ich glaube, ich könnte jetzt nicht jeden Morgen eben Liturgy oder Xenopticon hören. Mhm. Aber ja, ich muss halt diesen, weil es gibt ja wie Popcorn-Musik und Hausaufgabenmusik. Mhm. Beides lohnt sich. Aber man muss irgendwie im richtigen Mindset sein.
Wobei beides jetzt, das ist jetzt weder, alles, was wir jetzt genannt haben, ist jetzt weder Popcorn noch Hausaufgabenmusik eigentlich. Ich fand das ganz lustig, weil viele Leute sagen, ich habe einen total breit gefächerten Musikgeschmack, haben die aber meistens gar nicht. Wie gesagt, hab dich live gesehen, 2 Stunden später standst du neben mir mit einem Idols-T-Shirt und dann habe ich dich gesehen beim Kollegen Axel und dem Hassmeister mit einem NSYNC-T-Shirt. Ja. Da dachte ich so, okay, also du würdest jetzt nicht einfach das so aus Ironie ein NSYNC-T-Shirt anziehen. Du findest es auch wirklich gut, oder?
Ja, aber es ist auch sehr witzig, an einem Metal-Festival mit dem NSYNC-Ding rumzugehen. Ich hatte auch ein Cher-Shirt und sie hat irgendwie so ein Kettenhemd an und sieht halt sehr metallig aus, wenn man nicht richtig da raufschaut. Und das war irgendwie, ich glaube, ein Hellfest. Nur zwei Leute haben gesagt, are you wearing a Cher shirt? Oh, putain. Sehr cool.
Ja, das ist natürlich witzig. Das habe ich auch. Ich habe so ein ABBA-Shirt, wo man auch nicht erkennt. Das sieht aus wie ABBA und ja.
Nice.
Mit deinem Album beziehst du dich einige Male auf den modernen Satanismus, wobei man, glaube ich, dazu sagen muss, dass es der moderne ist und nicht der traditionelle, der sich, glaube ich, auf eine Gottheit dann wieder als Zentrum bezieht. Gehe jetzt nicht davon aus, dass du praktizierender Satanist bist, aber irgendwas, irgendein Kern muss dir ja daraus gefallen haben. Oder vielleicht bist du es auch.
Ja, also es gibt so einzelne Sachen, die ich mir irgendwie auch so, die ich mir wertvoll vorstelle, aber es geht vor allem darum, um das Zugeben, dass man ein Ego hat und das eigentlich auch immer verfolgt. Auch im Altruismus steckt ein bisschen Ego, weil man macht nie etwas für gar nichts, sondern auch für den Gedanken, dass ich mich danach besser fühle. Hm. Und es ist irgendwie das Zugeben und auch dieses Ego dann verwirklichen, solange man niemanden daran hindert, dasselbe zu tun. Hat was von Libertärem und da hört es bei mir auf. Eben, es hat auch dieses keine Gnade für die schwachen Dinge, was ich absoluten Schwachsinn finde. Hm. Und ich glaube, da trennen sich Satans Wege mit meinen.
Ja, wahrscheinlich gibt es eh nicht die eine Richtung, an die man glauben kann. Bist du, was Glaube angeht, da auch so eher vielfältig, dass du dir einfach die Freiheit nimmst und sagst, hey, die Sache finde ich aus dem Satanismus vielleicht gar nicht schlecht und die aus dem Buddhismus und so, kann ich mir meine Weltansicht irgendwie...
Ja, das ist ja wie Philosophie. Niemand ist total Immanuel Kant verfolgt, also viele Einzelne vielleicht. Aber die meisten Philosophen nehmen sich von allem ein bisschen ein Potpourri zusammen. So sehe ich das eher.
Ich würde jetzt gerne mal auf die Songs eingehen, aber vielleicht als allererstes mal, jedes Mal, wenn der Name deiner Band fällt oder wenn du als Person genannt wirst, dann heißt er, das ist doch der geniale Typ, der da die coolen Kombis schafft. Setzt dich das auch irgendwie ein bisschen unter Druck manchmal? Weil im Prinzip, wenn du jetzt einen ganz normalen Song rausbringen würdest, würden die Leute vielleicht sagen, was ist mit ihm jetzt los? Also du hast ja auch ein gewisses Level dir selbst geschaffen.
Nee, also ich... Wenn ich wählen kann ich auch, also ich mache ja ein Publikum, mache ja Lieder nicht für ein Publikum in erster Linie, sondern wenn es mir gefällt. Und mir gefallen halt auch diese Kombis. Und wenn nicht irgendwas im Prozess zum Kichern bringt, dann ist es was Gutes. Druck würde ich das jetzt nicht nennen, aber ich glaube, wenn es dazu führt, dass ich mir mehr Mühe gebe, dann ist es gar nicht so schlimm.
Weil du hast ja noch eine zweite Band, Birdmask, ist genauso kreativ, genauso ungewöhnlich wie das, was du mit Ziel und Ador machst, nur ohne Metal. So würde ich es jetzt eigentlich zusammen. Oder?
Ja, das passt so in etwa. Ja.
Kann man so sagen.
Ja.
Und es ist witzig, dass du sagst, zum Kichern bringst, weil bei dem Album Stranger Fruit war es so, ich liebe Black Metal und ich habe es auch gehört, weil ich wusste, es hat was mit Black Metal zu tun. Aber der Song, der mich dann gekriegt hat, war The Fool. Mit diesen, irgend so eine seltsame Mischung aus Spinett und 2D Arcade, irgendwie so, ich wusste gar nicht mehr, was ist es denn jetzt? Ist das sowas, das dich dann zum Kichern bringst, wo du denkst, den mache ich jetzt da drauf, der passt da ja eigentlich nicht rein.
Ja, definitiv. Ich glaube, ja, Stranger Fruit war eher so eine Sammlung an Stücken, die wir hatten und dann haben wir das halt auf eine CD gepresst, wogegen halt dieses Album eher aus eigenem Guss ist. Und ich glaube, ja, auch wenn ich ein trauriges Lied schreibe, im Prozess bin ich halt dann auch froh, weil das freut mich, dass irgendwas passiert. Und ich glaube, das mit dem Kichern ist ziemlich zentral für meinen Prozess. So.
Das Album heißt ja nicht umsonst Self-Titled, sondern, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das quasi der Sound, zu dem du eigentlich hin wolltest.
Genau.
Hat dir die Pandemie da insofern in die Hände gespielt, dass du jetzt die Zeit hattest? Also es war ja so, du hast Devil is Fine rausgebracht und dann ging es ja pam, pam, pam. Du hast, glaube ich, auch mal gesagt, dass du Stranger Fruit dann so aus der Not geschrieben hast, so nach dem Motto, ich brauche auch was zum Spielen.
Genau.
Das ist jetzt eigentlich die erste Platte, wo du wirklich dich konzeptionell so richtig intensiv befassen konntest, ne?
Ja, genau. Also aber wir haben eben sowieso nicht geplant, in 2020 zu touren und ich hatte da massig Zeit, um zu schreiben und aufzunehmen. Es hat sich dann eben auch ein bisschen gestreckt. Und ja, wie gesagt, das uns ein bisschen in die Hände gespielt. Im Sinn von, wir können uns jetzt auf das konzentrieren. Und dann machen wir es halt richtig. Oder so gut wir nur können im Moment. Und ja, genau das ist passiert.
Kann man sagen, dass es ein Konzept ist? Oder ist es einfach ein roter Faden eher, ne?
Eher ein roter Faden. Ich würde jetzt nicht so... Das wäre ein bisschen überschätzt, glaube ich.
Ja, ist schwierig. Ich glaube, da hat auch jeder so eine andere Definition, was eigentlich ein Konzept ist.
Mhm.
roter Faden, definitiv. Aber könntest du so grob, wenn jetzt jemand fragen würde, worum geht's auf dem Album, wie würdest du es selbst zusammenfassen?
Also im Kontext der anderen Alben, Devil is Fine war halt das Leben im Sklaverei-Kontext, Stranger Fruit war das Ausbrechen und mit diesem Album geht's drum, was machen wir jetzt, wohin gehen wir? Neue Horizonte entdecken und irgendwie immer noch auf der Flucht sein. Das wäre der rote Faden davon.
Irgendwie, wenn ich dich jetzt so ansehe, wie du das sagst, habe ich so das Gefühl, du hast auch schon das nächste Kapitel im Kopf. Kann das sein?
Wer weiß.
Also ein bisschen, du hast eben so geguckt, so wie und dann kommt man irgendwo an. So. Ist ein guter Song für dich ein Song, der dich vielleicht auch selbst noch überrascht? Kommt es vor, dass du wirklich da sitzt und dir denkst, wow, die beiden Sachen passen ja saugut zusammen, hätte ich gar nicht gedacht.
Immer, ja. Das passiert fast täglich. Und deshalb liebe ich auch meinen Job, weil ich einfach rumexperimentieren darf und mich selber überraschen darf. Nicht durch mein unglaubliches Können, sondern durch so frohe Unfälle, wo irgendwas irgendwie verrückt wird oder ich zufällig irgendwie zwei Sachen zusammen tue und dann funktioniert das irgendwie.
Es gibt diesen einen Song, I Caught You. Da haben wir New Metal, auch so, wo man denkt, New Metal wird ja schon seit Jahren totgeschrieben, aber da hast du es auch geschafft, nochmal so eine richtig gute Kante reinzubringen. Das ist ein sauguter Song. Da sind so Sprachfetzen. Das ist ein Moment, wo ich nicht verstehe, was du da sagst. Sprichst du da rückwärts?
Nee, das ist aus dem alten Buch. Das heißt, das Buch von Abraham Helin. Das sind Beschwörungen. Das sind immer so Wörter in einem magischen Quadrat. Und jedes Quadrat ist wie ein Spruch oder hat einen Zweck. Und Dore, was ist da? Fällt mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall, da geht's.
Irgendwas Otak?
Ah, genau.
Otak, Tara.
Tara, ja. Da geht es drum, sich das Fliegen beizubringen oder jemand anderen Fliegen beizubringen. Und deshalb sage ich dann auch auf Englisch, you will fly und sowas.
Ah, you will fly. Ja, okay. Okay, wow, jetzt habe ich dir, der so super schön singen kann, habe ich echt getraut, dir was zu singen. Voll peinlich.
Alles cool.
Hast du bei der Auswahl der Sprache, liegst du da immer sofort richtig oder probierst du da auch ein bisschen? Also weißt du immer sofort zum Beispiel sowas wie Götterdämmerung, das muss auf Deutsch sein, weil sonst hat es nicht die Härte vielleicht?
Ja, also das ist, ich versuche dann schon ziemlich viele Sachen. Und ich glaube, wenn es phonetisch Sinn macht oder die Stimmung untermalt, dann weiß ich, dass es richtig ist. Also, weil die deutsche Sprache ist eine potenziell sehr kantige und harte Sprache. Und für Götterdämmerung war das halt perfekt. Mal von der Wagner-Referenz abgesehen.
Ja, gerade bei Götterdämmerung ist es so, da habe ich sofort Bilder im Kopf gehabt und so richtige Szenen schon beim ersten Mal hören. Arbeitest du auch auf Bilder hin? Also kommt es auch vor, dass du vielleicht eine Szene im Kopf hast, die du mit Tönen darstellen willst?
Ja, sehr, sehr oft. Das Lustige ist dabei, dass es nicht immer gelingt und manchmal eben auch wieder in so eine glückliche Unfallsituation führt. Aber sehr oft habe ich dann irgendwie ein Szenario im Kopf und möchte das irgendwie vertonen, so, ja.
Das kann man dann vielleicht auch leichter abgleichen, ne? Wenn man dann jemand anders fragt, was stellst du dir vor, wenn du den Song siehst, dann kann man vielleicht besser als reine Emotionen abgleichen, ob es auch wirklich das erreicht, ne? Du hast jetzt gerade von Beschwörungen besprochen. Wie sehr beschäftigst du dich denn mit den Inhalten? Weil du dringst ja da teilweise in Gebiete ein, wo man sich mit so Halbwissen ein bisschen lächerlich machen kann. Beschäftigst du dich da sehr intensiv damit?
Ja, weil ich eben, weil es gibt da einen unendlichen Fluss an Wissen und ich möchte alles so richtig machen, wie ich nur kann. Deshalb lese ich mich da schon so ein ziemlich intensiv rein in so Sachen und versuche das so korrekt wie möglich da wiederzugeben.
Machst du das wirklich alles mit dir selbst aus oder hast du so zwei, drei Personen, die vielleicht auch nicht genannt werden sollen, mit denen du dich immer besprichst? Oder findet das alles mit dir nur statt?
Wer weiß.
Weil irgendwie muss man sich ja auch mal Feedback holen, dass es eben nicht zu kicherig wird.
Ja, ist kein Zufall, dass ich mich da selbstsicher fühle. So, ich habe schon Bestätigung.
Entwickelst du das meistens parallel oder geht es eher von der Musik oder von dem Inhalt aus?
Also mit dem Okkulten habe ich halt ein persönliches Interesse Und da gleiche ich mich auch mit anderen Leuten ab. Aber was das Historische angeht, was nicht so groß im Vordergrund ist, das mache ich schon eigentlich auch parallel zum Songschreiben. Eben wenn es jetzt etwas Spezifisches ist, muss ich mich da ein bisschen einlesen, ehe ich jetzt irgendwie einen tollen Reim erfinde, der dann einfach nicht stimmt.
Also auf dem Festival, auf dem ich euch gesehen habe, da hattet ihr jetzt gar nicht so die Möglichkeit, irgendwas großartig zu inszenieren, habt trotzdem ein bisschen was gemacht, aber auf den Bühnenshows habt ihr das ja dann schon auch optisch inszeniert. Könntest du dir vorstellen, da noch viel mehr zu machen oder ist da jetzt so die Grenze erreicht, wo du sagst, wenn wir jetzt noch irgendwie ein Corpse Paint auflegen oder so, dann wird's seltsam?
Mit der Bühnenshow ist es halt so, also es wären dann einfach größere Elemente, die wir da mitschleppen würden. Und eben weil wir eine Gruppe sind, die oft auf anderen Kontinenten spielt, ist es halt ein riesen Rattenschwanz. Schon nur, wenn ich jetzt einen eigenen Mikrofonständer hätte, wäre das pro Flug irgendwie 2000 Euro, die ich einfach nicht habe. So. Und es ist dann auch eine traurigerweise finanzielle Entscheidung.
Aber wenn du jetzt Mikrofonständer sagst, dann denke ich natürlich sofort an Jonathan Davis und an Nurgal, die ja beide sehr imposant haben. Hättest du sowas denn gerne, oder?
Ich hatte sowas so, sogar auch, aber eben wegen dem Fliegen geht das nicht.
Aber du würdest das machen. Es ist jetzt nicht, wenn ich jetzt richtig verstehe, du machst das nicht, weil es teuer ist und weil es zu aufwendig ist. Aber grundsätzlich würdest du jetzt sagen, ein bisschen mehr Inszenierung würde ich eigentlich schon gut finden.
Es geht. Es ist, ich glaube, es haben wir auch mit Mastodon und Opeth gespielt, die hat riesen Leinwände hinter sich, hat eine riesen Screen und dann noch Laser. Ich glaube, ich finde es fast noch charmant, mit sehr wenig einen großen Eindruck zu hinterlassen oder zumindest das zu versuchen. Und ich empfinde dann eben vor allem so große Bildschirme fast als Ablenkung oder als Fluchtort. Und ich glaube, wir genießen oder wir haben eine gewisse Intensität, eben weil wir nur diese Band sind. Wir sind zwar 6 Leute auf der Bühne, da kann man immer ein bisschen hin und her schauen, aber ich glaube, ich muss sehr vorsichtig sein, um dann nicht irgendwelche etwaige Krücken mitzubringen.
Also ich muss sagen, dass es bei mir so ist, dass mich deine Musik oft so berührt, dass sie mich von 0 auf 100 aggressiv macht oder wirklich ich Freudentränen kriege, weil gerade bei dem The Fool, was wirklich, kann ich mich noch erinnern, kannst du irgendwie sagen, welche Musik dich so berührt oder kannst du dich noch daran erinnern, wann du erkannt hast, dass Musik überhaupt sowas schaffen kann?
Im ersten Moment mag ich mich nicht erinnern, aber ich glaube, es gibt sehr, sehr viel Musik, die mich so berührt. Erik Satie berührt mich auf diese Weise, wo ich direkt switche. Tom Waits also transportiert mich irgendwie immer direkt in einen anderen Ort. Oder Fuck Buttons, so ein neues Kombo. Sehr ungünstiger Name, aber sehr emotional prägend für mich. Ja, es gibt etliche.
Nutzt du Musik auch bewusst, dass du dich in eine gewisse Stimmung bringst?
Ich kann mir eine sehr ungünstige Situation schaffen, wenn ich mich mit Leuten treffe und die falsche Musik höre, wenn ich dahin gehe. Das kann sehr in die Hose gehen. Deshalb bin ich sehr vorsichtig und bedacht, vor allem in solchen Situationen.
Kann man mit dir denn auch gut über Musik streiten oder lässt du einfach jedem seinen Geschmack?
Musikgeschmack ist ja sehr, sehr persönlich. Und ich glaube, also wenn man schlechten Geschmack hat und alles irgendwie toll findet, hat man eigentlich einen besseren Tag. Weil jetzt elitäre Musikhörer, die finden alles scheiße, was im Radio läuft, die gehen einkaufen und fluchen über das System da. Und eigentlich ist es ja dann schon ein bisschen trauriger. Und deshalb beneide. Deshalb würde ich jetzt niemanden irgendwie einen schlechten Musikgeschmack vorwerfen. Einen anderen vielleicht.
Du hast jetzt gerade gesagt, schlecht gelaunt und haben einen schlechten Tag. Wer jetzt heute in die Nachrichten guckt und schon die letzten Tage, hat auf jeden Fall einen schlechten Tag, vor allem mit Blick auf Russland und die Ukraine. Mhm. Du hast ja einen Teil der Songs, die auf dem Album sind, hattest du schon ausgekoppelt in eine EP und das waren alle, die politischen Bezug hatten auf die Proteste in Amerika. Kannst du vielleicht dazu nochmal was sagen, warum es dir so wichtig war, das rauszunehmen und dir ist es ja zum Glück auch gelungen, das jetzt einfach wieder zu integrieren, ohne dass das da jetzt irgendwie wie ein Störfaktor wirkt.
Ich glaube, weil die Songs vom Album auch schon einen großen Fuß in einer Fantasiewelt haben, würden sie halt die Songs, die einen echten Kontext haben, ein bisschen verlächerlichen. Und mir war es halt wichtig, dass das so direkt und so unfantastisch wiedergegeben wird wie möglich, weil ich mich halt in dem Zeitraum richtig große Sorgen gemacht habe um meine Familie und so. Und eben, das mit der Ukraine ist auch der Grund, wieso ich heute nicht so super gelaunt bin wie sonst. Ist ein neuer Krieg, scheiße.
Schön, dass du es sagst, weil ich habe es mir nämlich auch gedacht und mir fiel es ehrlich gesagt auch ein bisschen schwer, das Interview nicht sofort damit zu starten, aber mir geht es genauso. Natürlich, ich habe mir auch so ein bisschen gedacht, jetzt seltsam über Musik zu reden.
Eben, dachte ich mir auch.
Während man es weiß, ja. Mhm. Aber das heißt, wenn du bewusst diese Songs geschrieben hast, also du hast nicht das Album geschrieben und dann ein paar Songs rausgeholt, die politisch waren, sondern du hast bewusst politische Inhalte in Songs gepackt. Mit welchem Anspruch hast du es denn gemacht? Mit dem Anspruch, ein Statement zu setzen? Mit dem Anspruch, dir was von der Seele zu schreiben? Oder wirklich vielleicht sogar mit dem Anspruch, Musik kann manchmal auch was verändern?
Zweiteres. Ich glaube, das mit dem Verändern ist utopisch. Niemand hört einen Song und denkt, doch, jetzt ist meine politische Einstellung anders. Oder vielleicht in sehr seltsamen Fällen. Auf jeden Fall wäre es arrogant, das irgendwie von meiner eigenen Musik zu behaupten oder verlangen. Ich war halt irgendwie in meinem Headspace sehr, sehr fest dort. Es war eigentlich Therapie, mehr als irgendwas anderes.
Du hast jetzt gesagt, du denkst nicht, dass Musik jemanden verändern kann. Hattest du es aber schon mal, dass du in einem Musiksong, also in einem Song irgendwas gehört hast, was dich vielleicht doch verändert hat? Muss ja jetzt nicht so hochtrabend politisch sein, aber wo wirklich jemand einen Gedanken formuliert hat, der dich erreicht hat?
Ja, ich hatte einen Job, den ich nicht besonders mochte als Programmierer. Und dann habe ich Nine Inch Nails with Teeth gehört. Mhm. Da gibt es einen Song, der heißt Every Day is Exactly the Same. Und ich war so im Zug Richtung nach Hause wieder mal. Und dann am nächsten Tag habe ich gekündigt. So. Mhm. Wegen dem Song.
Genau, ja. Das kenne ich nämlich auch. Also es sind natürlich vielleicht nicht immer, obwohl wahrscheinlich war das bei dir eine tiefgreifende Veränderung, aber das kenne ich definitiv auch, dass man irgendwas hört. Bei mir war es zum Beispiel mit The Devil Is Near von Architects. Was soll denn am besten passieren, wenn jemand dein Album jetzt hört? Was wäre denn für dich so eines der schönsten Komplimente, die man dir zu deiner Musik machen kann?
Dass man was dazu fühlt. Ich glaube, was anderes kann ich gar nicht verlangen. Und das ist das Schönste, wenn ich, wenn mir Leute schreiben, hey, ich hatte eine schwierige Zeit und ich habe deine Musik gehört und das hat mir da geholfen. Oder immer wenn ich deine Musik höre, fühle ich mich so und so. Das heißt eigentlich, dass man dazu etwas fühlt. Und so werte ich auch meine Musik. Fühle ich dazu was oder nicht? Und ich glaube, das Fühlen wäre das höchste Kompliment.